Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Schön, dass ihr dabei seid. Wir kriegen so viele tolle E-Mails immer von euch. Achtsam@deutschlandfunknova.de, da könnt ihr uns ja schreiben. Und ihr bedankt euch immer bei uns. Ja, ihr sagt danke, ihr habt uns durch eine schwierige Zeit toll durchgeführt. So rum wollte ich sagen. Ihr habt uns irgendwie geholfen, als es mir schlecht ging. Danke Mai Höeng, danke Diane und so weiter. Und deswegen wollte ich diesen Raum an dieser Stelle nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Danke, dass ihr eure Aufmerksamkeit auf Achtsam lenkt, dass ihr euch mit diesen Themen beschäftigt, dass ihr aktiv euer Wohlbefinden in die Hand nehmt und dass ihr ja eure Zeit mit explizit uns beiden verbringt. Das ist Mai Höeng, sie ist Psychologin und Therapeutin. Hallo.
Hallo, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, weil das so schön ist, diese liebevollen E-Mails zu lesen und es motiviert einfach total. Also vielen, vielen Dank.
Stimmt, wir wissen dann auch immer, warum wir das hier tun, was wir hier tun. Also abgesehen davon, dass es natürlich wahnsinnig Spaß macht, über Achtsamkeit zu sprechen. Aber es macht noch mehr Spaß, wenn ihr uns erzählt, wie ihr eure Achtsamkeitspraxis gestaltet auf eure eigene Art und Weise. Ich bin Diane, ich bin Autorin, Moderatorin und Meditatörette. Person, die meditiert. Wir haben uns heute einigermaßen schwieriges Thema vorgenommen. Und zwar geht es um die Selbstoptimierung oder den sogenannten Selbstoptimierungswahn. Denn es gibt auch immer wieder die Kritik, Meditation, Achtsamkeit und all das wäre absolute Selbstoptimierung. Und man würde das ja nur machen, damit man weiterhin für das kapitalistische System schuften kann und zwar mit besserer Konzentration, ne?
Ja, ich finde es super wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und wir sind ja kritisch auch, aber ich finde es auch sehr wichtig und das hoffe ich durch diese Folge, dass es nicht reicht, wenn man ganz oberflächlich Dinge einfach kritisiert. Das ist ja nie gut, wenn man einfach nur so pauschal irgendwie kritisiert und da hoffe ich einfach am Ende der Folge, dass ihr auch da ein bisschen mehr noch an Inspiration mitnehmt und einfach seht, dass es noch für so viel mehr gibt als nur so eine globale Kritik.
Und außerdem werdet ihr vielleicht auch, wenn ihr in eurem Freundes- oder Bekannten Kreis darüber sprecht, ja, ich höre vielleicht den Podcast Achtsam, hör doch da mal rein. Vielleicht werdet ihr damit auch konfrontiert, dass Leute dann zu euch sagen, ach, das ist doch alles nur Selbstoptimierungswahn und so weiter. Und wollen wir mal die Hauptkritikpunkte sammeln. Einmal sagen viele, diese Achtsamkeit und diese Meditation, das trägt wesentlich zur Individualisierung sozialer Probleme bei. Also wir alle leben ja in verschiedenen Systemen, sei es jetzt Bildungssystem oder Systemarbeit oder Systemfamilie oder wie auch immer. Oder natürlich auch Regierungssystem, Bürokratie, was da eben alles für Systeme aufeinander clashen und übereinander liegen quasi. Und wenn ich mich achtsam um mich kümmere, dann würde ich die sozialen Probleme in diesen Systemen individualisieren. Heißt, ich würde sagen, du bist selbst für alles verantwortlich, egal wie schlecht es dir geht, ne?
Genau, also dass man institutionelle Themen einfach auf das Individuum abwälzt und dann muss halt das Individuum selbst schauen, wie es das dann irgendwie löst und auch mit diesem Druck umgehen. Und ein anderer Kritikpunkt, den du ja anfangs schon genannt hast, ist auch, dass Achtsamkeit halt Produktivität irgendwie fördert oder diese Effizienz und das natürlich total im Einklang mit diesem neoliberalen Kapitalismus steht und quasi, dass Achtsamkeit ein Instrument ist des Kapitalismus zur Selbstoptimierung und dass sich die Menschen da anpassen an den Markt, um ja einfach noch besser und schneller zu sein.
Und dass es auch eine absolute Ego-Nummer ist.
Richtig, ja. Also wir denken, also die Kritiker denken, dass wenn man Achtsamkeit praktiziert, dass man nur an sich selbst denkt und alle anderen Menschen außen vor lässt. Diese Kritikpunkte habe ich auch schon gehört.
Und dann gibt's noch das Wort Spiritual Bypassing. Was bedeutet das wiederum?
Das finde ich auch sehr wichtig. Das ist eine Gefahr, die besteht. Damit ist gemeint, dass Menschen, die sich so spirituellen Gruppierungen anschließen, was es ja auch natürlich in der Achtsamkeitsszene gibt, dass die quasi jegliche Auseinandersetzung mit schwierigen Themen vermeiden, also eigene Fehltritte oder auch Nachrichten, Politik, und dass sie das alles überdecken durch ihre spirituelle Praxis, was ja im Grunde genommen ein anderes Wort für Ego-Nummer ist.
Okay, dann haben wir jetzt erstmal die Kritikpunkte gesammelt, die so im Raum stehen, die bei Social Media diskutiert werden, aber auch ja, in der Zeitung, in Magazinen und in Yoga-Studios, wie auch immer. Und was würdest du jetzt darauf antworten als erstes?
Also ich würde sagen, es stimmt, es gibt Firmen und Konzerne, die verwenden Achtsamkeit sehr eindimensional und wollen sicherlich auch, dass das eine Methode nur ist, damit ihre MitarbeiterInnen so ein höheres Potenzial entfalten. Und es ist tatsächlich auch so, ich betrachte das schon auch mit Sorge, wenn Menschen in der Achtsamkeitspraxis nur so eine Art Konzentrationsübung drin sehen, weil das überhaupt nicht der Achtsamkeitspraxis, der Tiefe und dem kulturellen Kontext, aus der es entstammt, gerecht wird. Also es ist eine langjährige Tradition und so vielschichtig einfach. Das ist einfach schade, wenn man das dann einfach nicht sieht. Und ich sehe auch Leute, die das so super, super flach und oberflächlich nur betreiben und auch so vermarkten.
Ah, interessant, weil ich dachte nämlich, wenn man einmal anfängt, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen und sei es jetzt erstmal nur meditieren, in Anführungszeichen nur, weil Meditationspraxis ist ja was, was man sich tatsächlich auch arbeiten muss, wenn man denn möchte. Ich dachte, wenn man einmal quasi den Fuß in der Tür hat, irgendwie in der Achtsamkeit, dann kommt der Rest so ein bisschen fast von alleine, aber dem ist offenbar nicht so. Also weißt du, was ich meine? Der Rest, ja. Also quasi der spirituelle Überbau, dieses Beschäftigen wirklich mit dem großen Ganzen.
Ich denke, das ist also die Mehrheit, das denke ich wirklich auch. Also wenn man sich wirklich da so reinfuchst und noch mehr liest oder so, das ist ja die menschliche Neugier, die da einfach dahinter steckt. Das gibt es, aber es gibt halt, wenn man das auf einem Kontinuum wieder betrachtet, auch das Extrem, wo Leute einfach nur sagen so, nee, wir picken uns genau das heraus und geben das auch nur so rüber als eine ganz kleine Konzentrationsübung und damit kannst du dann schneller sein. Aber das ist auch wirklich nur ein kleiner Teil. Der andere Teil, der viel größere Teil, der wirklich Spaß macht und uns alle miteinander verbindet, das ist ja das, wo ich denke, wo wir in der Tradition quasi stehen, was wir vermitteln im Podcast, das geht ja viel, viel tiefer. Und ich denke auch, wenn man anfängt, dann geht man da selbst rein und wird sehen, oh, da ist so viel mehr.
Und ich finde es auch interessant, weil wir ja auch schon mal über achtsames Sprechen gesprochen haben, hier in einer Folge, wie wir das Wort Selbstoptimierungswahn oder Selbstoptimierung überhaupt benutzen, nämlich im Zusammenhang mit zum Beispiel Meditieren. Aber ich habe da so oft drüber nachgedacht und dachte, ja, aber was ist, wenn ich zum Beispiel Tennis spielen lerne? Wenn ich Tennis spielen lerne, könnte man auch sagen, ja, du willst dich ja nur selbst optimieren, weil dann wirst du fitter und schneller und dann kannst du noch mehr arbeiten fürs kapitalistische System. Aber auf die Idee würde ja keiner kommen, weil wenn jemand Tennis spielen will, lernt er Tennis spielen. Oder wenn ich Griechisch oder Spanisch lerne, dann lerne ich eine neue Sprache und wenn ich Geige oder Gitarre lerne, lerne ich ein neues Instrument. Man könnte, wenn man wollte und jetzt irgendwie böswillig allen möglichen Leuten irgendwas unterstellen möchte, ja auch sagen, ja, du versuchst deinen Marktwert zu erhöhen, indem du Griechisch, Spanisch, Tennis und Geige lernen möchtest. Dabei möchten diese Menschen vielleicht einfach nur Griechisch, Tennis, Spanisch oder Geige lernen. Also ja. Weißt du, was ich meine? Ich wollte nur kurz diesen Fokus wegnehmen von Meditation ist Selbstoptimierung, weil wenn man das weiterdenkt und ein bisschen ad absurdum führt, dann könnte ja alles, was wir lernen, was uns besser fühlen lässt, eigentlich Selbstoptimierung sein.
Ist es letzten Endes auch. Und ich denke auch, wenn jetzt jemand leidet, der grübelt ganz viel und kann sich wirklich nicht konzentrieren, soll man dem dann sagen, nee, du darfst das nicht machen? Also was ist das denn für eine Option, ja? Und es ist so menschlich, denke ich einfach, dass wir nach Wegen suchen, damit es uns doch besser geht, ja? Aber dieses Wort Selbstoptimierung, das steht halt in einer bestimmten Tradition, in einem bestimmten Kontext, wie es verwendet wird. Vielleicht müsste man einfach ein anderes Wort dafür verwenden, ja? Aber dieser innere Wunsch, ja, dass es einem besser geht und dass man denkt, ja, okay, wenn ich mich um mich selbst kümmere, dann geht es auch anderen besser. Und das sehen wir ja ganz klar. Das ist doch total normal, oder?
Stimmt, eben, um das weiter noch ad absurdum zu führen. Was ist denn, wenn ich zum Arzt gehe und mir Medikamente verschreiben lasse? Ist das dann Selbstoptimierung oder möchte ich einfach gesund werden und ich möchte, dass es mir besser geht? Also, ja. Ne, warum ist Meditieren auf der einen Seite wird als Selbstoptimierung irgendwie angesehen und wenn ich aber einfach Pills poppe, wie der Amerikaner sagt, also mir irgendwelche Medikamente reinpfeife, dann wird das nicht als Selbstoptimierung gesehen. Ich will nur einfach die Sensibilität, weißt du, weil Sprache formt ja unser Denken und so. Ich finde das einfach nur interessant, dass wir da auch wieder in so einem Gedankengitter hängen quasi und sagen, ja, Yoga und Meditieren ist Selbstoptimierung und Tabletten nehmen und Tennis spielen nicht.
Ja, also ich finde das super wichtig, dass du es einbringst. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Psychotherapeuten sind auch im System drin, die machen die Leute wieder fit, damit die wieder dann in dieses toxische System reingehen. Weißt du, da denke ich mir halt auch so, ja toll.
Also die Alternative wäre?
Ja, was wäre das? Fragezeichen. Und man kann das ja alles reflektieren auch, ne? Da habe ich sogar ein passendes Zitat mitgebracht, weil es gibt einen sehr, sehr kritischen Artikel genau zu diesem Thema Selbstoptimierungswahn, der im Guardian erschien, auf Englisch The Mindfulness Conspiracy von Ronald Purser, 2019 erschien der. Finde ich einen sehr lesenswerten Artikel, also mehrere Seiten lang, wo alles Mögliche kritisiert wird, warum das so ein Selbstoptimierungswahn ist. Und dann waren so 3 kleine Zeilen drin, die ich wirklich auch super wichtig finde und die habe ich euch mal mitgebracht. Er schreibt da: All dies bedeutet jedoch nicht, dass Achtsamkeit verboten werden sollte oder dass jeder, der sie für nützlich hält, verblendet ist. Die Verringerung des Leidens ist ein edles Ziel und sie sollte gefördert werden. Doch um dies wirksam zu tun, müssen Achtsamkeitslehrer anerkennen, dass persönlicher Stress auch gesellschaftliche Ursachen hat. Indem sie das kollektive Leiden und den systemischen Wandel, der es beseitigen könnte, nicht ansprechen, berauben sie die Achtsamkeit ihres wirklichen revolutionären Potenzials und reduzieren sie auf etwas Banales, das die Menschen auf sich selbst konzentriert. Und ich finde, das könnte man doch ein bisschen lauter auch sagen, weil das war wirklich so 3 kleine Winzling-Sätze, da musste man schon kramen danach. Und es gibt ja Praktizierende, die genau das, es gibt ja zum Beispiel auch in der buddhistischen Tradition diesen engagierten Buddhismus, wo soziale Themen auch angesprochen werden. Und ich glaube, heute werden wir darüber sprechen, auf jeden Fall.
Glaube ich auch. Wir haben ganz viel Text, weil eben genau, um auf das Zitat ganz kurz einzugehen, oder auch auf die Kritik, dass Therapeuten Menschen nur fit machen, damit sie wieder in das toxische System können. Wenn man nicht fit ist, sondern am Boden liegt und es einem wirklich schlecht geht, dann hat man auch kein Potenzial, um dieses toxische System zu ändern, als ein Teil dessen. Also, wenn es einem so schlecht geht, dass man gar nicht weiß, wo oben und unten ist, dann hat man auch keine Kapazitäten, um zu sehen, dass dieses System toxisch ist, in dem man vielleicht gerade steckt, und was der eigene Beitrag sein könnte. Du hast ein Buch auch mitgebracht, oder 2 sogar.
Ja, genau. Das hier ist jetzt ein Artikel. Ich habe auch noch aus Büchern was dabei. Dieser Artikel, der heißt Achtsamkeit, Opium für das Volk von Heidenreich und Michalak. Der erschien 2007 und das könnt ihr auch im Internet finden. Der gliedert das auch nochmal schön auf, die ganze Kritik. Und da fand ich nochmal spannend, da haben sie nicht nur die Achtsamkeit angesprochen, die kritisiert wird, sondern auch in dem Zuge Akzeptanz. Und wir sprechen ja hier in dem Podcast auch viel über Akzeptanz. Und es gibt ja Leute, die denken fälschlicherweise, Akzeptanz und auch Achtsamkeit würde bedeuten, naja, wir resignieren. Wir legen jetzt die Hände in den Schoß und denken, naja, ist halt so, jetzt machen wir gar nichts mehr. Aber so ist das gar nicht gemeint. Was damit gemeint ist, dass wir wahrnehmen, wie die Verhältnisse sind, der gegenwärtige Moment. Und es ist ja nicht so, wenn wir Achtsamkeit praktizieren, dass wir sagen, okay, wir gucken uns nur die angenehmen Gefühle an. Nein, wir sitzen auch mit den sehr, sehr unangenehmen Gefühlen und lassen ihnen Raum, statt sie zu vermeiden. Und mit der radikalen Akzeptanz ist auch dieses existenzielle Eingestehen des derzeitigen Zustands gemeint. Also die benutzen da ein ziemlich krasses Beispiel, zum Beispiel eine Frau oder überhaupt eine missbräuchliche Beziehung, da einfach radikal zu sagen, ich bin gerade in einer Beziehung, in der es körperliche und auch psychische Gewalt gibt, da muss man ja erstmal hingucken und sagen, das ist so, um dann in die Veränderung zu gehen, ja. Da hilft es ja nicht, sich alles irgendwie so bunt zu reden oder so, ne. Und das merke ich halt auch wirklich in der Psychotherapie mit PatientInnen, an diesen Punkt zu kommen, dass sie sich eingestehen, es ist gerade wirklich schwierig, das erfordert ganz viel und auch Mut. Also das hat überhaupt nichts mit Resignation zu tun, weil wenn man wirklich so eine Sensibilität für Ungerechtigkeit, Missstände bekommt, erst dann kann man ja handeln. Und in diesem Artikel schreiben sie auch richtig schön, wenn wir in so einen Zustand kommen, wo wir uns sammeln, ja, und das wirklich tief auch betrachtet haben, dann hat die Handlung, die daraufhin folgt, vielleicht auch etwas Nachhaltigeres, etwas Durchdachtes, wo wir nicht nur irgendwie dichotom denken in, ja, Freund und Feind, sondern wie können wir das vielleicht auch überwinden, damit wir wirklich langfristige Lösungen bekommen und nicht in so einen Aktionismus einfach so, ich mache jetzt mal irgendetwas, Hauptsache es wird irgendwie, ne? Sowas Kurzfristiges, Impulsives, und das fand ich auch nochmal ein gutes Argument.
Und Akzeptanz ist ja auch das Gegenteil von Vermeidung. Mhm, ja. Also es ist ja auch ein bisschen unfair zu sagen, Akzeptanz wäre Resignation, weil für Resignation braucht man ja auch keine Praxis der Achtsamkeit. Also ich glaube, resignieren können wir alle so, ohne dass wir uns mit uns selber beschäftigen und ja, irgendwie meditieren oder uns über all das Gedanken machen. Resignieren ist, glaube ich, ja, ich sag's jetzt mal echt etwas polemisch mit Absicht, der einfachste Weg. Aber der schwierigere ist, erstmal zu akzeptieren, was ist, um, wie du sagst, es zu sehen und um es dann zu ändern. Also ohne den ersten Schritt ist der zweite, sagen wir mal, viel, viel schwieriger, ne?
Würde ich sagen, auf jeden Fall. Also schwieriger. Und es ist ja auch immer wieder ein Prozess. Es ist ja nicht so, man sieht und dann macht man direkt, sondern man sieht, probiert etwas aus und dann guckt man genauer hin. Also wirklich wie so eine Zwiebel, also Schicht für Schicht teilweise. Es geht ja nicht so einfach.
Ne? Und dann hast du noch was anderes mitgebracht. Ist das auch ein Artikel oder ein Buch?
Es ist auch ein Artikel, ein wissenschaftlicher Artikel von Kiermaier 2015 erschienen. Der verbindet so zwei Disziplinen, einmal Anthropologie und auch Psychiatrie, was ich sehr spannend finde. Und also der heißt Mindfulness in Cultural Context, erschien in der Transcultural Psychiatry. Und da wird auch nochmal argumentiert, wie wichtig es ist, auch wenn wir Achtsamkeitsmeditation praktizieren, uns auch nochmal zu vergegenwärtigen, in welchem sozialen, gesellschaftlichen Kontext, wo diese Praxis einfach herkommt. Und manchmal regt mich das halt doch, nee, oft regt mich das auf, ehrlich gesagt, aber ich kann jetzt besser damit umgehen durch die Achtsamkeitspraxis, wenn Leute so ganz pauschal irgendwie die Achtsamkeitspraxis kritisieren, ohne sich einfach die Mühe gemacht zu haben, zu gucken, woher das kommt. Und dann denke ich mir halt immer so, ja, Leute, ihr nehmt das aus irgendeinem Kontext, höhlt es total aus, damit es einfach ist. Und dann beschwert ihr euch, dass es irgendwie so hohl ist. Also da denke ich halt auch so, selbstgemachtes Problem teilweise. Ne? Also auch das betrifft nicht alle, aber mir begegnet das einfach manchmal, wo ich so denke, nee, wir hatten ja auch eine Folge zur Achtsamkeit im Kontext vom Buddhismus. Das ist eine 2600 Jahre alte Praxis und es hat immer mit Ethik zu tun. Also wirklich, vielleicht können wir da noch mal ein bisschen reingucken heute. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, Achtsamkeit ist Egoismus, weil das widerspricht sich schon, weil der Kontext ein ganz anderer ist. Es ist ein moralischer Kontext.
Absolut, nämlich wir beschäftigen uns mit der Achtsamkeit, damit andere Leute, wir und andere Leute nicht leiden.
Richtig, ja. Das ist die rechte Achtsamkeit, von der sprechen wir auch immer. Wir kultivieren diese Fähigkeit, damit wir aufeinander achten können. Und ich habe jetzt noch ein Zitat mitgebracht, heute ein bisschen zitatelastig.
Ja, ist doch schön.
Ja, genau. Aus dem Buch Zen und die Kunst, die Welt zu retten, von dem Zen-Meister Thich Nhat Hanh. Er sagt, Achtsamkeit ist ein Weg, nicht ein Werkzeug. Sie ist kein Werkzeug, um etwas zu bekommen, und sei es Entspannung, Konzentration, Frieden oder Erwachen. Sie ist kein Mittel zum Zweck, zur Verbesserung unserer Produktivität, unseres Wohlstands oder Erfolgs. Mit wahrer Achtsamkeit kommen wir bei jedem Schritt am Ziel an. Dieses Ziel ist Mitgefühl, Freiheit, Erwachen, Frieden und Furchtlosigkeit. Wahre Achtsamkeit kann niemals von Ethik getrennt werden. Wenn Ihre durch Achtsamkeit erlangte Einsicht echt ist, wird sie die Art und Weise verändern, wie sie die Welt sehen und wie sie leben wollen. Das fasst das für mich einfach komplett zusammen.
Absolut, das meinte ich.
Ja.
Also ich meinte, wenn man einmal einen Schritt macht in die, ja, in den Raum der Achtsamkeit quasi, wenn man einen Fuß in der Tür hat, ist es, glaube ich, recht schwer, dann sich da sehr gegen zu wehren und nicht reingesogen zu werden in das, was es wirklich ist. Nämlich, wie gesagt, eben Einsicht und auch dieses, wir hatten ja diese Folge auch zum Interbeing, dass wir alle miteinander verbunden sind. Da lese ich auch wieder ein ganz tolles Buch von Ulrich Schnabel übrigens. Da geht es darum, wie wir gemeinsam die globalen Probleme lösen können und zwar nur gemeinsam. Und da sind auch so schöne Studien drin, wie wir alle miteinander connected sind. Also sei es durch Social Media, kennt jeder jeden. Und man sagt ja sowieso, dass jeder mit jedem über fünf Ecken connected ist. Und da gibt es so schöne Studien auch und Experimente, die man gemacht hat, wo einfach rauskommt, wir sind alle eins, mehr oder weniger eine Familie. Ja? Und auch wenn wir die ganze Zeit sagen, ich hasse den und ich bin gegen den und die sind böse, ist das eigentlich alles total ausgedacht, weil wir eigentlich alle miteinander connected sind. Aber das nur nebenbei. Ich habe nämlich in diesem Zusammenhang auch noch was gefunden, was mich sehr bewegt hat und was ich deswegen in dieser Folge erwähnen möchte, weil es immer heißt, man würde in sich kehren oder weil die Kritiker und Kritikerinnen das sagen, man würde in sich kehren, damit es einem selbst besser geht und der Rest sei einem egal. Und zwar habe ich die IDGs gefunden. Das sind die Inner Development Goals und die bauen auf den, von denen habt ihr vielleicht schon gehört, SDGs. Das sind die Sustainable Development Goals. Das sind die Ziele, die die UNO gesammelt zusammengefasst hat auch und hat gesagt, das müssen wir erreichen, wenn die Welt nicht in Flammen aufgehen soll. Also die Nachhaltigkeitsziele. Und aufbauend darauf hat sich eine Gruppe von NGOs zusammengetan und auch Firmen, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, Lehrende from all over the world, wie man so schön sagt. Die haben aber ihren Sitz in Schweden, in Stockholm, und haben gesammelt, was sich in unserem Inneren ändern muss, damit wir die Nachhaltigkeitsziele der UNO überhaupt erfüllen können. Denn es ist ja eine Sache, bestimmte Ziele aufgestülpt zu bekommen. So, du musst jetzt das und das machen. Das ist ja genau das Problem, was wir mit der Klimakatastrophe haben, dass wir so nicht funktionieren. Wenn jemand sagt, du darfst A, kein Fleisch mehr essen, B, nicht in Urlaub fliegen, du darfst dies nicht, du musst das, du musst dich so verhalten, hör auf, Plastiktüten zu kaufen und so weiter, dann wird man irgendwann verrückt und will um sich schlagen und sagt, ah, puh, wie sagt man? Reaktanz, ne?
Reaktanz, ja, genau, genau, richtig. Habe ich mir gerade aufgeschrieben, als du es gesagt hast, wie witzig.
Siehst du, wir sind schon so connected nach so vielen Jahren. Genau, Reaktanz kommt dann raus, dann hat man gar keinen Bock mehr auf gar nichts und so weiter. Und deswegen haben die Macher und Macherinnen diese IDGs, also die Inner Development Goals, gesammelt. Und das bewegt mich sehr, weil das geht genau in Resonanz mit dem, was wir hier seit Jahren machen, in Achtsam. Nämlich, dass man zuerst von innen guckt. Ja? Und zwar nicht aus einem Grund der Selbstoptimierung, sondern weil Änderung, Change, Transformation, Transformation der Gesellschaft, alles, was uns jetzt bevorsteht, sei es in der Mobilität, in der Energie, in der Ernährung, Landwirtschaft, in der Arbeit, wie wir miteinander arbeiten wollen. All diese Transformation kommt von uns, von innen, oder muss von innen kommen. Sonst wird sie nur oktroyiert sein, also von anderen vorgeschrieben. Und da haben die 5 Dimensionen von diesem Inner Change, von diesem inneren Wandel aufgeschrieben. Da könnt ihr ja mal gucken, ihr könnt ja mal Inner Development Goals googeln oder so, dann innerdevelopmentgoals.org ist auch einfach, also .org ist auch einfach die Seite, ganz einfach zu finden. Und das sind erstens Being, Relationship to Self, also Sein, die Beziehung, die man mit sich selber führt. Oh, ist das nicht schön, Mahjong, darüber sprechen wir fast in
total
jeder Folge.
Schön. Ja.
Dann Thinking, Cognitive Skills, also wie denken wir über die Welt, was denken wir und können wir zum Beispiel auch über unser eigenes Denken denken, können wir uns beim Denken zuhören, zuschauen und gucken, was da so ist. Dann 3, Relating, Caring for Others and the World, also wie gehen wir in Beziehung mit anderen Menschen, wie kümmern wir uns um andere Menschen und die Erde. 4, Collaborating, Social Skills, also wie können wir zusammenarbeiten und kooperieren, damit wir bessere Ergebnisse dann am Ende haben. Und 5, ganz wichtig natürlich, Acting, Enabling Change, also etwas tun tatsächlich, wie können wir den Wandel, die Transformation dann wirklich umsetzen. Und diese 5 Dimensionen der IDGs, also der Inner Development Goals, haben mich ganz doll bewegt, weil wir eben hier so viel eben über Achtsamkeit sprechen und den Zusammenhang zwischen unserer inneren Welt und der Welt um uns rum und wie wir sie vielleicht in 15 Jahren haben oder sehen wollen oder eben selber auch wandeln wollen.
Oh, wie schön. Also es passt total gut hierher. Vielen Dank, dass du das mitgebracht hast.
Ja, wie man hört, ich bin sehr begeistert, weil seit ich die kenne, denke ich so, ach ja, guck mal, darum geht's doch. Genau wie du sagst, es geht nicht darum, dass man zu Hause sitzt und sagt, haha, ich meditiere, ich bin besser als andere. Sondern der Punkt ist doch, etwas beizutragen. Und deswegen finde ich das ganz, ganz toll, dass die das zusammengesammelt haben. Aber du hast auch Übungen mitgebracht.
Ja, versteckt in Übungen in einer Studie habe ich mitgebracht, weil ich, nachdem ich diese Inner Developmental Goals, weil wir ja auch miteinander sprechen, ne, Diane, hinter den Kulissen, habe ich gedacht, jetzt muss ich noch eine Studie rausfinden, die das auch nochmal so unterstreicht. Und das ist schon länger her, da hatte ich ja diese große Resource-Studie auch oder dieses große Projekt vorgestellt, da war das in der Folge Meditation. Und diese Studie entspringt aus diesem riesigen Projekt, wo die wirklich alle möglichen Facetten von Meditation untersucht haben und die haben geguckt, wie mentale Trainings, also quasi Achtsamkeitsübungen und auch Meditation mit prosozialem Verhalten zusammenhängen. Von Böckler, Tusche, Schmidt und Singer, 2018 erschienen in dem Journal Scientific Reports. Und prosoziales Verhalten wird da definiert als Verhalten, das für den Einzelnen mit Kosten verbunden ist und anderen auf individueller, aber auch Gruppenebene zugutekommt. Weil wir wissen einfach, wenn wir auf bestimmte Dinge einfach verzichten, es tut uns ein bisschen weh, aber wir haben alle was davon, ne? Und das ist prosoziales Verhalten. So wichtig, dass wir es definieren. Und diese Studie super krass. Sie ging über 9 Monate lang und sie wollten halt gucken, was ist es denn genau an der Meditation, das eventuell das prosoziale Verhalten verändern könnte. Und dann gab es 3 Arten von mentalen Trainings. Einmal ein Training, wo sie wirklich nur Meditationen durchgeführt haben, um die Aufmerksamkeit zu kultivieren. Also sind immer wieder in den gegenwärtigen Moment, mehr aber auch nicht. Die 2. Bedingung war dann, wo sie wirklich so eine sozioaffektive Fähigkeit trainiert haben. Da erzähle ich gleich noch mehr. Und im 3. dieses Soziokognitive, also wirklich diese, worüber wir auch oft sprechen, was du gerade angesprochen hast, dieses Denken über das Denken quasi. Ne? Und das Hauptziel von diesem sozioaffektiven Modul war das, Fürsorge und Mitgefühl für sich selbst und für andere zu kultivieren, aber auch Gefühle wie Dankbarkeit, ne? Und auch die Fähigkeit, mit schwierigen Emotionen umzugehen. Und dann haben sie liebende Güte-Meditation praktiziert in diesem Modul. Das hatten wir auch schon mehrfach als Übung, aber auch als Folge, Compassion Focus Meditation zum Beispiel. Aber was auch sehr neuartig war in diesem Projekt, Affektdyaden. Ja, das heißt, die haben immer 2 Teilnehmer zusammengeführt und die sollten dann in einer Übung miteinander über 2 Situationen sprechen. Einmal über eine schwierige Situation, die sie in der vergangenen Woche erlebt haben und über eine Situation, für die sie dankbar waren. Und das war immer so, weil das ja auch achtsame Kommunikation ist. Eine Person hat gesprochen, die andere hat nichts gesagt und hat sich einfach nur bemüht, wirklich für den anderen da zu sein. Und die haben das auch über so eine App gemacht. Also wenn die Leute nicht irgendwie räumlich in der Nähe waren, konnten sie sich zusammenschalten. Und dann haben sie Prosozialität erfasst und auch da sind sie mega gut vorgegangen. Also ich liebe es ja bei Studien, die einfach richtig sauber arbeiten. Und das ist so eine Studie, deshalb muss ich das so sehr hervorheben, dass sie nicht einfach gesagt haben, ja okay, allgemein Prosozialität, sondern was genau können wir uns da angucken. Eine Facette ist altruistisch motiviertes Verhalten, also wirklich Verhaltensweisen, die darauf abzielen, zum Wohlergehen anderer und dass ich wirklich halt auch Kosten habe, eigene Kosten. Oder normativ motivierte Verhaltensweisen, das heißt, wenn wir so soziale Normen durchsetzen durch kostspielige Strafen. Also eben hattest du ja auch gesagt, wenn wir jetzt irgendwie auf Gesetzesebene sagen, das und das ist die Strafe, das bringt ja auch was, aber es ist halt nicht so sehr von innen, ne? Weil das ist so eine Norm, die halt kommt. Ja. Und dann wollten sie auch gucken, wie ist die selbstberichtete Prosozialität? Also fühlen die sich auch irgendwie prosozialer oder, ja genau. Und tatsächlich kam im Ergebnis heraus, dass es Unterschiede gab in den mentalen Trainings. Nur das eine Training, was wirklich auch Fürsorge und Mitgefühl trainiert, hat Effekte hinsichtlich diesem altruistischen motivierten Verhalten. Das heißt, liebe Leute, es ist wichtig, Metameditation zu praktizieren. Also es reicht nicht immer nur diese Art von Meditation, die ist auch wichtig, in den gegenwärtigen Moment zu kommen, zum Beispiel durch Achtsamkeit auf den Atem. Aber Metameditation ist auch wichtig, weil das wirklich diese Perspektivübernahme noch einmal hat. Ne? Und die haben bei diesem normorientierten Verhalten keine Effekte festgestellt. Und bezüglich der selbstberichteten Prosozialität, alle haben sich danach irgendwie prosozialer gefühlt nach 9 Monaten. Das fand ich irgendwie auch spannend. Und als Fazit haben die Forschenden wirklich gesagt, dieses Training, dieses kontemplative Training, also Meditation, kann wirklich Altruismus steigern. Und das ist so wichtig auch auf politischer Ebene, auch für EntscheidungsträgerInnen, ja, dass wir das einfach als Methode auch mitnehmen können, um die Gesellschaft zu verändern.
Ah, wie schön. Eine Studie dazu. Das ist ja herrlich. Vielen Dank dafür. Das ist sehr schön. Das freut mich. Guck mal, da strahle ich ganz. Und aber auch nochmal die Idee vom Anfang aufzunehmen, dass wenn es uns schlecht geht, ja, und wir am Boden sind, wenn wir Angst haben, wenn wir grübeln, wenn wir uns selber quälen mit unseren Gedanken, wenn wir nicht zur Ruhe kommen, wenn wir keine Instrumente haben, um uns selber zu regulieren, ja, wenn wir also wirklich unseren Emotionen und unseren Gedanken und der Welt da draußen komplett hilflos ausgeliefert sind, wie können wir da für andere da sein? Also deswegen ist das mit dem Selbstoptimierungswahn, dass der so egoistisch ist und so weiter, eigentlich eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Mhm. Weil wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern und uns nicht in den Arm nehmen, metaphorisch oder in echt, wenn wir nicht mal in die Ruhe, in die Stille gehen, wenn wir nicht uns Hilfe suchen, auch therapeutische Hilfe, wenn es uns schlecht geht, wenn wir das alles nicht machen, warum sollten wir dann, wie hast du es gesagt, prosozialer sein, als wenn wir das alles machen? Also ne, wenn man einfach wirklich mal da ganz kurz drüber nachdenkt, finde ich, ergibt es schon Sinn, sich um sich zu kümmern und es halt einfach nicht Selbstoptimierung zu nennen, weil dieses Wort einfach bech ist. Genau. Also es ist einfach ein Schimpfwort irgendwie, oder?
Ja, ist es halt auch irgendwie. Und es wird einfach dem Ganzen nicht gerecht, ja. Also wenn man genau, das ist ja, war ja unsere Hoffnung, dass ihr da nochmal so eine andere Perspektive bekommt. Und ich frage mich halt immer, wenn ich mich auch mit dieser Kritik auseinandersetze, mir fehlen ehrlich gesagt einfach die Lösungsvorschläge. Also das ist so ein Bashing gegen Dinge, die helfen. Und dann frage ich mich wirklich, was ist denn die Alternative? Also habt ihr irgendwas Besseres? Und bitte, Leute, wenn ihr das hört und ihr habt eine Alternative, ich bin echt, schreibt uns Mails. Ich will das wissen, ja. Also es ist nicht so, dass ich meine Augen davor verschließe. Ich möchte, also wir wollen das wissen. Schreibt uns, wenn Selbstoptimierungswahn, ja, sagt ihr, okay, es ist so, Achtsamkeit für die Katz, aber was ist eure Lösung? Bitte, sagt's uns.
Genau, weil einfach zu sagen, ja, nee, das wollen wir nicht und dann ne, so die Arme verschränken, ist halt nicht
konstruktiv. Ist das nicht Resignation?
Ja,
also.
Genau. Okay, und genau, weil wir ja nicht resignieren wollen, sondern unsere Achtsamkeitspraxis üben wollen, praktizieren wollen, hast du auch eine Übung mitgebracht.
Genau, ich habe einfach eine sehr gängige Übung, diesen 3-Minuten-Atemraum, eine kurze Meditation adaptiert, wo ich nochmal so einen Fokus auf Verbundenheit gelegt habe. Aber mir kam jetzt nochmal der Gedanke, das muss ich jetzt nochmal loswerden. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass man sich nicht nur theoretisch mit Achtsamkeit auseinandersetzt. Und deshalb haben wir ja auch immer Übungen für euch und diese Übung am Ende. Denn wenn man nur darüber redet, ja, wird man nie erfahren, was wirklich damit gemeint ist, ja. Und vielleicht ist es so, dass die ganzen Kritiker nur theoretisch sich damit befassen und nicht selbst üben. Also ich will niemandem irgendwie so auf den Schlips treten oder so, aber die Übung ist das Wichtige. Und ich denke, wenn man wirklich in die Praxis geht, dann kommt man, so wie du das am Anfang auch gesagt hast, immer näher zu so einer rechten Achtsamkeit, wie wir es im Buddhismus nennen.
Ja, und also, ne, wir hatten ja auch schon gesagt, viele haben sich dann ganz oberflächlich nur damit beschäftigt und manche wahrscheinlich gar nicht so richtig. Deswegen, probiert's aus. Probiert's einfach mal aus. Was hat man schon zu verlieren, oder? Also ich habe mich damals, als ich angefangen habe, diesen Weg zu gehen, da ging es mir recht schlecht, weil Liebeskummer, pipapo. Und da habe ich noch zu mir gesagt, was kann schon Schlimmes passieren? Also was kann schon Schlimmes passieren? Dann sage ich, macht's euch gemütlich und probiert's aus. Und schön, dass ihr bei uns seid und immer wieder mitmacht und euch damit beschäftigt und auch die Übungen macht. Dann sage ich euch vielen, vielen Dank. Danke dir, Maihong, dass du diese Übung für uns vorbereitet hast und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du dich sammeln kannst und die Verbundenheit mit deiner Umwelt stärkst. Nimm nun eine bequeme, aufrechte Sitzposition ein. Wenn du merkst, dass dir das Sitzen in diesem Moment schwerfällt, komm gerne ins Liegen. Solltest du während der Übung merken, dass du abgelenkt bist, nimm es ganz freundlich wahr und kehre wieder sanft zur Übung zurück. Ich lade dich nun ein, deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung zu richten. Einatmend nehme ich wahr, wie ich einatme. Ausatmend nehme ich wahr, wie ich ausatme. Beobachte, wie sich bei der Einatmung dein Bauch hebt und bei der Ausatmung dein Bauch senkt und sprich innerlich ganz sanft ein und aus mit. Einatmend nehme ich meine Gedanken wahr. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass meine Gedanken geistige Vorgänge sind. Sie kommen und gehen. Benenne die Gedanken, ohne dabei in den Inhalt einzusteigen. Zum Beispiel, ich habe gerade den Gedanken, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Einatmend nehme ich meine Gefühle wahr. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass meine Gefühle ebenfalls geistige Vorgänge sind Sie haben einen Anfang und ein Ende. Einatmend nehme ich meinen Körper wahr. Ausatmend entspanne ich meinen Körper. Ich nehme alle Körperempfindungen wahr. Vielleicht spüre ich da ein Gefühl von Anspannung oder Enge. Alles darf da sein. Ich beobachte es, ohne es verändern zu wollen. Einatmend erinnere ich mich daran, dass ich tief mit meiner Umwelt verbunden bin. Ausatmend weiß ich, dass ich als Individuum nicht getrennt von der Gesellschaft und der Natur existieren kann und umgekehrt. Das bedeutet, wenn ich soziale Ungerechtigkeit und Missstände sehe, ich nicht wegsehen möchte, weil ich weiß, dass ich auch Teil dessen bin. Ich möchte innehalten, um zu reflektieren, welchen Beitrag ich selbst leiste und welche Möglichkeiten ich habe, um EntscheidungsträgerInnen und PolitikerInnen dazu zu bewegen, nachhaltige Lösungen zu finden. Einatmend sorge ich gut für mich. Ausatmend weiß ich, dass wenn ich gut für mich sorge, ich Kraft habe, um mich für einen systemischen Wandel einzusetzen. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Ich lade dich auch im Alltag ein, immer wieder in Verbindung zu treten. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.